What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. ChatGPT kann Drehbücher schreiben, Bilder generieren, Interviews führen, Präsentationen vorbereiten und so weiter und so fort. Das hat massive Auswirkungen auf die Creatives-Branche, wo Millionen Menschen sitzen und Content in Form von Audio, Text oder Video produzieren. Und auch deswegen wollen Hollywood-Autorinnen besseren Schutz vor AI. Aber wie kann das alles aussehen und wie wird das weiter funktionieren? Und um darüber zu sprechen, begrüße ich heute recht herzlich im Podcast Jeanette Gorzal, eine auf AI spezialisierte Anwältin, und Patrick Messe, den Vorstand des österreichischen Sprecherverbands Voice sowie Head of Dach bei den United Voice Artists. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Okay, Quizfrage. Was haben die Wiener U-Bahn, die Ladestation fürs E-Auto und der Wiener Zentralfriedhof gemeinsam? Genau, sie gehören alle zu den Wiener Stadtwerken. Mit 16.000 Mitarbeiterinnen sind die Stadtwerke einer der größten Arbeitgeber Wiens und sie haben ein ganz großes Ziel. Sie werden die Metropole bis 2040 klimaneutral machen und dafür braucht es vor allem eines: engagierte, smarte und mutige Menschen, die an diesem großen Ziel mitarbeiten wollen. Wer künftig in den Bereichen Energie, Mobilität, Informationstechnologie, Bestattung und Friedhöfe an diesem großen Klimaziel mitarbeiten will, hat jetzt die Chance dazu, denn die Stadtwerke suchen Menschen, die ein Herz für ihre Stadt haben und an diesem riesigen Hebel für die Klimawende mitwirken wollen. Besonders gefragt sind dabei schlaue Köpfe, die sich für eine emissionsfreie Zukunft in den Bereichen IT und Technik engagieren möchten. Also, wer Wien bis 2040 klimaneutral machen will, hat eine Mission. Einfach mal reinschauen unter wienerstadtwerke.at/karriere. Genau, und jetzt geht es los. Jetzt sind im Podcast zu hören Jeanette Gorzala und Patrick Messe. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo.
Ja, aus Sicht eines Content-Produzenten sind es, könnte man sagen, dramatische Zeiten. Es gibt jetzt Software, KI-Tools, die Ähnliches können wie Menschen. Ich habe schon gesagt, ChatGPT kann schreiben, sprechen, hören, vielleicht auch mal Videos drehen. Mal so ganz allgemein gefragt danach, wie dramatisch ist die Situation für Content-Produzentinnen heute, die ja von dem, was sie tun, davon leben?
Ich nehme das gleich mal. Also die Angst ist auf jeden Fall sehr groß. Die Unsicherheit ist sehr groß. Es ist jetzt vielleicht für manche noch nicht lebensbedrohlich, aber es ist absehbar, dass viele, viele Menschen in den nächsten Jahren, und zwar in den nächsten Handvoll Jahren, jetzt nicht in den nächsten 20, 30 Jahren, keine Arbeit mehr haben, nicht mehr gebraucht werden, wenn wir das nicht anständig regulieren.
Ich habe schon gesagt, es gibt jetzt viele verschiedene KI-Anwendungen. Da geht es einerseits, gibt es Tools, mit denen kann man Drehbücher schreiben. Andere sind auf Fotos, auf Bilder spezialisiert und machen quasi Fotografenkonkurrenz. Dann gibt es Videotools und so weiter und so fort. So, Stand heute, was würdet ihr sagen, welche, sage ich mal, Content-Creative-Spezies ist am stärksten bedroht? Ist das jetzt im Textbereich oder ist es auch in anderen Content-Gattungen?
Patrick, ich überlasse dir das, glaube ich, weil du hast da ein sehr gutes Bild. Ich meine, von meiner Perspektive, die zweite, dritte Welle, die wir jetzt alle noch gar nicht so am Schirm haben, ist die Video- und die Tonwelle. Und ich glaube, die wird durchaus disruptiver sein als die Textwelle, die wir kennen mit ChatGPT, oder auch die Bildwelle, weil wir hier sehen, dass Texte nicht eins zu eins übernommen werden können oder sollten, und auch bei den Bildern, um dann zu seinem Ergebnis oder zu einem optimalen Ergebnis zu kommen, noch einiges an menschlichem Feintuning notwendig sein wird. Wie siehst du das, Patrick?
Ja, ich glaube auch die offensichtlichste erste sozusagen ist sicher die Textwelle. Aber die ganzheitlichere, die auch andere Branchen indirekt sozusagen erschüttern und beeinflussen wird, sind dann, wie du gesagt hast, Jeanette, Ton und Bild. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, die Branche ist jetzt schwerer betroffen oder ganzheitlicher betroffen als die andere. Ich glaube, es ist wichtiger zu sagen, dass wir alle betroffen sein werden, ob wir nun im Human Resources arbeiten, in einer Steuerberatungskanzlei oder Cutter sind oder Special Effects Artist oder Sprecherin. Also das ist so eine ganzheitlich destruktive Technologie. Da würde ich mir eher Gedanken machen, und das fällt mir so ein bisschen hinten runter im öffentlichen Diskurs. Also die Creatives sind so ein bisschen die Galionsfigur und ohnehin die Schauspieler und so. Aber es betrifft uns alle. Es wird uns alle betreffen.
Mhm. Aber bleiben wir mal ganz konkret bei der Branche, wo du tätig bist, Patrick, Vorstand des österreichischen Sprecherverbands Voice und dann auch Head of Dach bei den United Voice Artists. Kannst du vielleicht mal so in der Praxis schildern, wie AI in deinem Bereich derzeit wirkt? Bis dato kennt man das ja, Sprecher sind Menschen, aber was kann denn AI heute, was ihr auch könnt?
Na, da muss man sich ein bisschen differenziert die Sprachen anschauen. Das heißt, auf Englisch sind die Programme einfach ein, zwei Jahre weiter. Auf Deutsch werden sie in spätestens 2 Jahren genauso weit sein, aber auf Englisch können die schon alles, was wir können. Das heißt auch theoretisch Emotionalität übertragen, synchron, was man lange gehofft hat und geglaubt hat, das wird uns sicher in menschlicher Hand bleiben, weil da geht's um die Ansprechhaltungen, um die Subtexte, um die Emotionen. Und ja, von mir aus soll dann das Sprachsynthese-Tool dann einen Erklärfilm oder ein E-Learning oder eine Telefonansage übernehmen. Das macht eh nicht so viel Spaß. Tatsächlich auf Englisch sind schon die erste Serie, die komplett AI gedubbt ist, der erste Kinofilm, der komplett AI gedubbt ist, sind schon draußen. Es weiß nur keiner, weil sie nicht als solche gelabelt sind, weil es halt noch keine Vorgaben, Richtlinien und so weiter gibt. Aber im Grunde hält sozusagen nicht mehr viel die Industrie davon ab, da drauf umzusteigen.
Das heißt, man kann eigentlich jetzt schon davon ausgehen, dass es den einen oder anderen Job oder zumindest den einen oder anderen Auftrag gekostet hat, weil eben diese AI-Tools schon auch offenbar für ganze Kinofilme im Einsatz sind.
Definitiv. Und auch die ein oder andere Karriere, wenn man so will, weil es gibt genügend Beispiele von Kolleginnen, leider vor allem Kolleginnen, die sich auf Pornoseiten wiedergefunden haben, die von Kollegen, deren Stimme illegal gegen ihren Willen oder ohne ihr Einverständnis verwendet wurden. Das eines der bekanntesten europäischen Beispiele ist jetzt der Stephen Fry, dessen Stimme geklont wurde, für Dokumentationen verwendet wurde, ohne sein Einverständnis. Und das ist halt mühsam, dagegen im Einzelfall zu klagen oder sich zu wehren überhaupt. Und wenn es keine Rechtsprechung dazu gibt, wenn es keine gesetzliche Grundlage dazu gibt, das zu regeln. Dafür haben wir uns eben überhaupt erst gebildet als United Voice Artists, weil wir gemerkt haben, das ist kein Problem, dem wir auf nationaler Ebene Herr werden, sondern das ist eine globale Bedrohung für uns als für unseren Berufsstand und dem müssen wir auch global begegnen, weil es bringt nichts, wenn jetzt von mir aus Deutschland sagt, ja, wir regulieren das total, wie Deutschland halt gerne Sachen reguliert oder so und dann sagt aber Frankreich, nee, bei uns ist alles erlaubt, dann gehen halt alle nach Frankreich, um das zu produzieren, das ist dann nur mitteleffizient.
Okay. Jeanette, du als Anwältin kennst das vielleicht sogar von innen, aber warum ist es denn so schwer für Creative, sage ich mal, in unterschiedlichen Branchen, das gibt es ja auch im Fotobereich, eine ähnliche Diskussion, warum ist es denn so schwer, gegen AI-Anwendungen, AI-Anbieter vorzugehen? Meines Wissens nach gab es ja zum Beispiel auch Klagen gegen die Anbieter von Bildgeneratoren, wo man sich eigentlich dachte, naja, das ist ja eigentlich sehr naheliegend und mehr oder weniger schon bewiesen, wo die Fotos für das AI-Training herhaben. Aber die sind ja bis dato auch wieder abgeblitzt. Warum ist das so schwer, sich dagegen zu wehren?
Du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an, Jakob. Natürlich, jede Klage ist immer nur so stark wie die Beweismittel. Und für alle, die betroffen sind, die müssen natürlich ihre Klage entsprechend untermauern. Jetzt ist es schwierig, wenn man nicht weiß oder keine Transparenz hat, welche Daten beim Trainieren, Testen und Validieren dieser Modelle verwendet wurden, dann kann man auch schwer belegen, dass jetzt ein Bild oder eine Voice-Sequenz hier gegen das Urheberrecht verwendet wurde oder die Stimme eben ohne entsprechende Einwilligung. Das macht es, glaube ich, sehr schwer in der ersten Hürde. Der zweite Punkt ist auch natürlich die Rechtsdurchsetzung. Wenn man sich anschaut, die meisten der Anbieter sitzen in den USA. Da ist das Prozesskostenrisiko und die Dauer plus die Anwaltskosten gleich einmal eine andere Liga. Und es kann natürlich mit großen Playern im Gerichtsverfahren relativ lange dauern. Das heißt, man braucht da viel Ressourcen und einen langen Atem. Und aufgrund eben dieser mangelnden Transparenz scheitern momentan, glaube ich, die meisten Ansprüche, beziehungsweise den bekanntesten Fall kennt man ja, das ist der Getty Images-Fall, wo teilweise in den Bildern verstörte oder verzerrte Wasserzeichen von Getty zu sehen waren.
Genau, auf den vorher habe ich angespielt, auf den Getty Images-Fall, wo man ja eben quasi im Datenmaterial sieht, naja gut, also da ist ein Wasserzeichen von Getty Images drauf, woher wird es wohl sein?
Ist bei Getty Images vielleicht was anderes, weil die hatten das Wasserzeichen drauf. Für jemanden, der jetzt kleine Künstler und Künstlerkollektive beispielsweise, die zum Beispiel nicht maschinell kennzeichnen oder auch nicht überall Wasserzeichen drauf haben, für die ist das extrem schwer. Und wir müssen uns auch vor Augen halten, dass diese Modelle, wir wissen nicht genau, wie sie funktionieren. Das heißt, das Modell nimmt vielleicht auch nur einen Baum oder ein Stilelement und verarbeitet das in einer größeren Komposition. Und je kleinteiliger das wird, umso schwerer wird es natürlich dann auch.
Mhm, ja. Okay, also es ist schwer, gegen diese Anbieter von AI-Tools vorzugehen. Es dauert lange, es kostet viel. Jetzt muss man sich wahrscheinlich was anderes überlegen, wie man hier quasi eine Branche vom Aussterben rettet, um es jetzt mal dramatisch auszudrücken. Aber welche Strategien wählt ihr jetzt, beziehungsweise gibt es schon Best Practices, wie man mit dem umgeht, wie man sich schützen kann, wie man Content-Produzenten aller Art, menschliche meine ich, schützen kann?
Also wir haben bis jetzt hauptsächlich versucht, eine gesetzliche Regulierung zu urgieren, weil wir einerseits zunächst mal der Meinung sind, dass wir nicht in der Beweislast sind oder in der Bringschuld sind, sagen wir es mal so, uns zu schützen vor etwas, das uns ausbeutet, um uns zu ersetzen. Das ist ja das Zynische daran, dass keiner hat gebeten, dass diese Modelle mit unseren Sprachdaten, Texten und so weiter trainiert werden. Und jetzt wurde das die letzten, korrigiere mich schon, 8 bis 10 Jahre ungefähr so klammheimlich, sage ich jetzt mal, gemacht. Und jetzt, wo sie market-ready sind, gehen alle raus und nutzen diese Zeitdiskrepanz zwischen, es tritt ein neues Phänomen auf und es braucht ein paar Jahre, bis ein gesetzliches Regulativ in Kraft tritt. Und das geht unserer Meinung nach gar nicht. Deswegen haben wir, auch zusammen mit der Jeanette unter anderem, gesetzliche Initiativen eingereicht in Brüssel, Amendments zu dem AI-Act-Entwurf eingereicht, wo es darum ging, wirklich klare Transparenzregeln einzufordern, Offenlegung des Trainingsmaterials, habt ihr die Rechte dazu, dann auch Labeling Obligations, also AI-generierter Content muss als solcher erkennbar sein, da geht es auch um die Kredibilität der Medien, da geht es um die Kredibilität unseres demokratischen Systems und nicht nur um unsere Jobs. So, und werden wir Ende des Jahres sehen, was dann davon im finalen AI-Act drin landet oder nicht, aber das ist unserer Meinung nach mal die erste, sozusagen der erste Schutz oder der beste Schutz, den wir unseren Mitgliedern geben können, weil sonst muss man wirklich auf einer Fall-zu-Fall-Basis arbeiten und wir wissen alle, je größer der Tech-Konzern, desto mehr Anwälte, desto länger der Atem, desto weniger auch der Wille, die Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die passiert sind mit dem, da braucht man nur auf Social Media schauen. Das kennen wir seit 15 Jahren, dass da versucht wird, irgendjemanden zur Verantwortung zu ziehen. Und das heißt dann aber immer nur, naja, wir stellen ja nur das System zur Verfügung. Wir haben ja nicht den Genozid verursacht oder so. Also das ist auch ein dramatisches Beispiel. Aber ich will damit sagen, AI hat nochmal eine oder vielleicht zwei Potenzen mehr an disruptiver Energie oder Potenzial als jetzt Social Media vor 10, 15 Jahren. Und wir sehen, wohin das bei Social Media schon geführt hat. Das heißt, es wäre Wahnsinn, das nicht zu regulieren oder regulieren zu wollen, meiner Meinung nach, als Bürger und als Mensch auf dieser Erde, der einfach nur in Ruhe und Frieden leben will.
Okay. Jetzt wissen wir, der AI-Act der EU, der will das ja regulieren. In der EU, in Brüssel, sieht man sich da auch quasi als weltweiter Vorreiter, so die erste ganz große AI-Regulierung auf den Weg zu bringen. Eigentlich im EU-Parlament ist es ja schon abgenickt, aber jetzt gibt es im Nachfeld dann doch noch Diskussionen und es sollen noch Änderungen kommen. Jeanette, was ist da gerade Status quo, vor allem hinsichtlich diesen erwähnten Dingen, die wichtig sind zum Schutz der Content-Produzenten?
Ja, also ich glaube, alle waren übers Wochenende mit der Zukunft von Sam Altman sehr, sehr beschäftigt. In diesem ganzen Schwall- oder Silicon Valley-Erdbeben ist eine Nachricht wahrscheinlich bei vielen untergegangen, nämlich die neueste Idee, worauf sich jetzt Frankreich, Italien und Deutschland geeinigt haben, zur Regulierung dieser Foundation-Modelle, das heißt dieser breiten Basismodelle für diverse Zwecke. Und man hat ja da verschiedene Vorschläge ausgearbeitet. Wir haben bei dir, Jakob, ja auch einige davon in unseren vergangenen Podcasts besprochen. Die neueste Idee ist es, und das muss man sich überlegen und vorstellen, eine zwingende Selbstregulierung durch Codes of Conduct ohne Strafen als neuen Vorschlag zu bringen. Und das stößt vielen auf, die durch diese Foundation-Modelle betroffen sind. Da denke ich an die Creatives, an die Gruppe der Bürger und Bürgerinnen, an alle, die diesen Foundation-Models dann in irgendeiner Art und Weise als Produkt oder Dienstleistung dann ausgesetzt sein können. Und warum oder was sind die Kritikpunkte an einer zwingenden Selbstregulierung? Ich glaube, jeder, der sich den Begriff schon mal überlegt hat, weiß, dass das ein Wort ist, das sich selbst ad absurdum führt, weil wie kann ich zwingend Leuten überlassen, sich selbst zu regulieren und da auch keine Strafen hinteranzusetzen. Wir haben ja schon bei den KI-Systemen gesehen, dass Selbstregulierung ja offenbar nicht funktioniert hat. Deshalb ist es erstaunlich, dass man hier wieder jetzt diesen Weg gehen möchte. Und natürlich, das Ganze bietet Incentives für Non-Compliance, weil natürlich hier kein regulatorischer Druck dahinter steht. Es hat de facto keine Konsequenzen, wenn man hier nicht seine Sorgfaltspflichten einhält und nicht qualitätsmäßig arbeitet als Foundation-Modell-Provider. Und noch dazu, was passiert ist, man straft indirekt Foundation-Modell-Ersteller ab, die eben die Kosten investieren und die Ressourcen investieren, um hier qualitative Produkte auf den Markt zu bringen. Das heißt, dieser Vorschlag überrascht eigentlich sehr, sehr viele. Und ja, man wird sehen, wie das dann aufgenommen wird, weil das ja eine Einigung zwischen Frankreich, Deutschland und Italien jetzt als neuer Vorschlag ist. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Shortcomings. Patrick, vielleicht möchtest du aus Industriesicht noch darauf kommentieren, aber ich glaube, es ist wohl nicht die gelungenste Idee im regulatorischen Prozess.
Patrick, wie siehst du das? Der neue Vorschlag findet bei dir wahrscheinlich nicht so viel Anklang, oder?
Das hast du schön gesagt. mir ist ein bisschen anders geworden, als ich das gelesen habe, weil wir wissen, dass freiwillige Selbstkontrolle nicht funktioniert. Wir wissen es aus dem Bankensektor, wir wissen es aus dem Umweltsektor, wir wissen es aus dem Energie und also es wurscht, wohin du schaust, es funktioniert nicht. Es braucht einfach eine Regelung von außen, die keine wirtschaftlichen Interessen in der Sache selbst hat, die sagt, das ist okay, das ist nicht okay. Dass jetzt drei Staaten sich zusammentun, von denen zwei auch große wirtschaftliche Interessen, namentlich Deutschland mit Aleph Alpha und Frankreich mit Mistral, haben. Also kurze Klammer, ich weiß nicht, was Italien davon jetzt haben sollte. Ich habe mich auch mit italienischen Kollegen und Leuten, die die Branche sehr gut kennen, ausgetauscht kurz. Die haben gesagt, wir sind da, wo Deutschland und Frankreich heute stehen, vielleicht in 5 bis 10 Jahren. Wir haben da jetzt nichts davon. Also das wüsste jetzt nicht, wer in Italien da ein valider Player sein könnte, der was davon hätte.
Vielleicht sollte man das den Hörerinnen nochmal kurz ausführen. Aleph Alpha ist ja quasi das führende deutsche KI-Startup, Mistral AI das führende französische. Und die haben sich dann infolge des AI-Acts zu Wort gemeldet und haben gemeint, na, wenn das so streng reguliert ist, wir als europäische Player müssen uns dann an strengen Regeln halten und sind dann im Nachteil gegenüber internationalen Playern und haben dann dazu auch im Zusammenspiel mit anderen großen Unternehmen dazu aufgerufen, diese AI-Act-Regeln, so wie sie das EU-Parlament beschlossen hat, ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, besser der Innovation freien Lauf zu lassen, als jetzt von vornherein strenge Regeln anzulegen. Aber das ist nicht das, was ihr vertretet.
Genau, danke. Das ist anders. Es ist so, so wichtig, AI gesetzlich zu regulieren, damit es nicht mit bereits geltendem Recht in Konflikt kommt. Das heißt auf gut Deutsch, wir haben sehr gute Urheberrechtsgesetze, wir haben in Europa Persönlichkeitsrechte, wir haben die DSGVO, wir haben eigentlich alles, was wir bräuchten, um das einzuordnen rechtlich und die Spielregeln zu definieren. Was wir nicht haben, ist ein Hebel, um Provider von Foundation Models zu zwingen, ihre Daten offenzulegen, damit wir bereits bestehende Gesetze anwenden können. So können wir jetzt nur sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurden Urheberrechte verletzt und wurden Persönlichkeitsrechte verletzt beim Training dieser Modelle. Wir können es aber nicht, wir können keinen stringenten Beweis führen. Und jetzt zu sagen, wir hätten gerne keine, de facto keine gesetzliche Regulierung, sondern wir machen das bitte selber, ist meiner Meinung nach zynisch und nicht praktikabel, weil es ist ja die letzten 10 Jahre höchstwahrscheinlich in vollem Bewusstsein schon gegen bestehendes Recht verstoßen worden, um diese Modelle zu trainieren. Und das ist ja okay, wenn man das zu Hause in seinem Kellerchen macht als Hobby, aber wenn man das kommerziell auf einer globalen Skala anbietet, dann muss man sich einfach an gewisse Gesetze halten.
Mhm. Okay, das heißt, für euch ist es essentiell, dass diese Transparenzpflicht für diese Grundlagenmodelle bleibt. Also um es griffig zu machen, OpenAI muss in Europa ausweisen, mit welchen Datensets sie GPT-4 trainiert haben. Und da wird dann unter anderem vermutlich auch drinstehen, dass die komplette New York Times Bibliothek auch dazu verwendet worden sein könnte.
Definitiv.
Ich wollte vielleicht noch ergänzen, ein Aspekt, der hier vielleicht auch untergeht. Diese neue Idee hilft nämlich auch niemanden anderen, der auf diesen Modellen weiter aufbauen will und mit diesen Modellen weiter arbeiten will. Weil solche Model Cards, wie es überlegt wird, mit Basisinformationen zur Verfügung stellen, das hilft allen Unternehmen und Unternehmerinnen nicht, die in der AI-Value Chain dann darauf aufbauen wollen, weil sie dann nicht die notwendige Transparenz und Informationen haben. Das spielt in den Punkt rein, den du erwähnt hast, Patrick. Transparenz ist hier ganz essentiell, nämlich einerseits, um Rechte geltend zu machen, andererseits auch, um hier eine qualitative Entwicklung von Folgeprodukten und Add-on-Produkten auf dieser breiten Basis überhaupt zu ermöglichen. Das heißt auch, damit würden wir jetzt nicht unbedingt der österreichischen und der europäischen KI-Landschaft helfen, indem wir hier Maßnahmen, ja, supporten, die eigentlich weniger Transparenz promoten und damit auch weniger Sicherheit bieten.
Okay, na super. Also da müssen wir mal nachverfolgen, wie sich das dann so gegen Jahresende hin noch entwickelt, ob jetzt dieser deutsch-französisch-italienische Vorschlag zur verpflichtenden Selbstregulierung sich durchsetzen wird oder auch nicht. Noch eine letzte Frage an euch. Ich zähle mich ja selbst auch zur Creative Industry, wenn man so will. Ich schreibe auch meine Texte, meine Podcasts, unser Team macht Videos und so weiter und so fort. AI-Tools sind uns aber auch ziemlich hilfreich. Jetzt würde ich mal interessieren, Creatives sind ja nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber AI, sondern das ist ja ein sehr essentielles Werkzeug für sie unter anderem. Wie seht ihr das?
Absolut, aber genau wie du sagst. Es muss ein Werkzeug bleiben. Es muss dem Menschen dienen und nicht andersherum. Und im Moment sind wir im Begriff, uns dahin zu bewegen, dass das Werkzeug den Menschen ersetzt. Und auf ganz vielen Ebenen. Also ich verstehe auch nicht, wie sie, jetzt um nochmal den letzten Punkt kurz aufzugreifen, nicht nur wie AI-Programmierer oder Startups glauben können, eine völlige Deregulierung würde ihnen helfen. Alle in Europa sind ja schon 10 Jahre hinter Silicon Valley. Man müsste eigentlich so streng wie möglich regulieren, unserer Meinung nach, damit Silicon Valley eingebremst wird und der Rest eine Chance hat, aufzuholen. Das ist das eine. Und das andere ist, AI zahlt einfach keine Steuern und auch nicht ins Sozialsystem und in die Pensionskasse. Und also jeder mittelständische Job, der dadurch ersetzt wird, fällt nicht nur weg in unserem sozialen System auf allen Ebenen, sondern gleichzeitig werden die Leute entweder arbeitslos und brauchen, fordern von dem System wieder ein oder sind überqualifiziert dann in einer viel niedriger wertigen Arbeit ungewollt, wo sie dann wieder weniger beisteuern können zum System. Also es kann auch nicht mal im Interesse der Politik sein, jetzt rein wirklich wirtschaftskapitalistisch gesprochen, dass AI so viele Jobs ersetzt, wie es jetzt sich andeutet. Und um nochmal auf deine letzte Frage zurückzukommen, natürlich, wie gesagt, solange ich zum Beispiel, wenn mir jemand garantieren könnte, dass ich die Kontrolle über meine Stimme behalte, dann könnte ich mir total gut vorstellen oder überlegen, meine Stimme digitalisieren zu lassen, wenn ich sozusagen bei jeder Nutzung mein Einverständnis geben müsste, wenn ich bei jeder Nutzung gefragt werden würde, die Kontrolle hätte und auch dafür bezahlt würde, sodass ich die Familie ernähren kann. Wir reden ja jetzt nicht davon, uns im Milliardenbereich zu bereichern, sondern wir wollen weiterhin davon leben können. Dann wäre das eine durchaus eine Sache, die man sich überlegen oder anschauen kann. Aber so wie es jetzt ist, hat man weder Kontrolle, wird man weder gefragt. Offenbar wurde ja keiner gefragt, um diese Modelle zu trainieren. Und teilweise wird auch keiner gefragt, wenn sie kommerziell genutzt werden. Und bezahlt dafür wurde schon gar nicht. Also warum dann? Ich habe keinen Grund, also so wie die Lage jetzt ist, habe ich überhaupt keinen Grund, das zu nutzen oder in Erwägung zu ziehen.
Noch eine allerletzte Anschlussfrage, weil du es gerade angesprochen hast, ist auch eine spannende Frage. AI zahlt keine Steuern. Das heißt, schwingt ein bisschen die Idee mit. Ich glaube, vor ein paar Jahren wurde das diskutiert unter dem Schlagwort Maschinensteuer, eine AI-Steuer einführen zu müssen, um diese Ausfälle im Sozialsystem decken zu können oder generell im Staatshaushalt?
Ich habe davon noch nichts gehört. Es würde mich, Jeanette, vielleicht weißt du da mehr. Aber
ich glaube, das Thema einer Maschinensteuer ist aktuell, glaube ich, nicht am Programm. Aber das, worum es, glaube ich, geht, und das ist, glaube ich, auch euch, Patrick, ein wichtiges Anliegen, um Fairness, nämlich einfach um die faire Nutzung von KI. Und es spricht ja gar nichts dagegen, KI-Tools zu verwenden, weil man dadurch schneller ist, mehr Inspiration gewinnt, Sachen einfacher abwickeln kann. Aber es geht halt hier, glaube ich, und vor allem für die Kreativbranche darum, dass eben deren Kreativität, wenn man es jetzt plakativ sagen möchte, nicht gestohlen wird ohne Entlohnung, sondern dass es hier zu einem gerechten Ausgleich kommt. Und wenn das gewährleistet ist, dann, glaube ich, ist man auch bereit, mit der digitalen Industrie zusammenzuarbeiten, Stimmen zu digitalisieren, auch hier mehr in diesen Bereich reinzugehen. Aber das war bislang nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichsten Knackpunkte auch für die Zukunft von KI, nämlich für die Kreativen, dass hier das Ganze rechtskonform stattfindet. Ich meine, wir sehen ja jetzt schon Verletzung von Urheberrechten, Verletzung von Datenschutz. Also es muss rechtskonform stattfinden und eine Art fairer Ausgleich für die Leistung. Weil das, was wir auch sehen, ist, dass die Verträge ja momentan nicht auf dieses Phänomen ausgelegt sind. Das heißt, je nachdem, wie gut man seinen Vertrag oder seine AGB formuliert hat, kann das dann so weit interpretiert werden, dass die Stimme oder die kreative Leistung für alles in Bausch und Bogen verwendet werden darf. Und auch dieses Thema hat Hollywood, glaube ich, auch sehr geprägt. Und da gab es einige prominente Fälle, wo man vor 15 Jahren einen Vertrag so weit abgeschlossen hat, wenn man gar nicht an KI gedacht hat. Und jetzt einfach dann unter diesem Vertrag Stimmen, Aussehen, Gesten, bestimmte charakteristische Merkmale nutzen möchte oder genutzt auch hat, ohne dass dann der Künstler oder die Künstlerin etwas davon hatte und es damals bei der Vertragserstellung nicht einmal intendiert oder am Horizont war. Und das ist, glaube ich, mein Abschlusswort oder der letzte Punkt, den ich zu dem Thema bringen möchte.
Alles klar. Na gut, also eine spannende Diskussion, die noch lange nicht vorüber ist. Wir werden es natürlich weiterverfolgen mit euch bei Trending Topics. Jeanette und Patrick, vielen Dank fürs Interview.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.